Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Erfolg für die reichen Baselbieter Gemeinden. Die Regierung will den Finanzausgleich noch korrigieren. Trotz schwieriger Wetterbedingungen ein rechter Tropfen. Der Baselbieter Wein ist viel besser als befürchtet. Neue Entwicklung beim Basler Stadtcasino. Auf einmal steht jetzt eine Schenkung an die Stadt im Raum. Und 25 Jahre AIDS-Hilfe bei der Basel. Ihre Arbeit ist heute anders als damals, aber noch genauso wichtig. Das Wetter. Morgen ist es am Morgen schön, zum Mittag gibt es dann Gewitter. Am Mikrofon Hans-Uli Schär. 62 Millionen Franken, so viel zahlen dieses Jahr 17 reiche Baselbieter Gemeinden an die 69 anderen. Kantonaler Finanzausgleich heisst das Ganze und seit das neue Modell letztes Jahr in Kraft getreten ist, sorgt es für heisse Köpfe. Jetzt schlägt die Regierung eine Änderung von dem Gesetz vor, die die Gemüter soll beruhigen. Michel Scheidegger.
Wo letztes Jahr der neue Baselbieter Finanzausgleich das erste Mal gegriffen hat, sind die reichen Gemeinden verwacht. Statt 47 Millionen Franken haben sie 67 Millionen Franken müssen an die ärmeren Gemeinden zahlen. Oder anders gesagt, die reichsten Gemeinden haben ein Fünftel von ihren Steuergeldern müssen weitergeben. Das hat den Gebergemeinden das Budget durcheinandergebracht und es hat ihnen vor allem den Hut gelüpft. Darum haben sie eine Gesetzesinitiative formuliert, die unter anderem eine obere Grenze fordert, wie viel eine Gemeinde maximal abgeben muss. Dass bei diesem Finanzausgleichsgesetz etwas schiefgelaufen ist, sieht unterdessen auch die Baselbieter Regierung. Und darum schlägt sie jetzt dem Landrat eine Teilrevision von diesem Gesetz vor. Und zwar auch mit einer sogenannten Abschöpfungsgrenze. So, wie es die 10 Gemeinden fordern, die die Initiative lanciert haben. Der Olivier Kungler, Gemeindeverwalter von Binningen, sagt stellvertretend für die 10 reichen Gemeinden:
Wir sind sehr froh, dass der Regierungsrat auch den Handlungsbedarf erkannt hat und auch jetzt eine entsprechende Vorlage an Landrat vorlegen tut.
Allerdings in diesem Jahr müssen die reichen Gemeinden weniger unter dem Finanzausgleich leiden. Sie müssen nämlich 5 Millionen Franken weniger überschieben. Das sei zwar erfreulich, sagt der Binninger Gemeindeverwalter Olivier Kungler. Ändern tut das aber nicht.
Also wir sind jetzt im zweiten Jahr von diesem Finanzausgleich und wir haben im ersten Jahr eigentlich einen katastrophalen Ausschlag gehabt und jetzt im 2011 einen weniger starken Ausschlag gehabt und keiner kann garantieren, dass im 2012 oder 2013 nicht wieder das zu einem ähnlichen Ausschlag wird kommen im 2010. Also das heisst, wir sind selbstverständlich davon überzeugt, dass es einen Abschöpfungssatz, einen maximalen muss haben.
Der maximale Abschöpfungssatz wird die Regierung bei etwa 17% festlegen. Ob das den Vorstellungen der reichen Gebergemeinden entspricht, dazu will Olivier Kungler nichts sagen. Auch nicht, ob die Gemeinden an der zweiten Forderung der Initiative festhalten, dass nämlich Zusatzbeiträge für finanzschwache Gemeinden aufgehoben werden.
Also wir haben uns geeinigt darauf, unter den 10 Initiativgemeinden, dass wir im Moment auf unserer Seite noch keinen Handlungsbedarf haben. Die Regierung hat das jetzt verabschiedet und als nächstes ist der Landrat gefordert. Und solange der Landrat keinen Beschluss gefasst hat, werden wir uns auch nicht die Köpfe zerbrechen, wie wir weiter vorgehen wollen.
Also konkret, ob Sie Ihre Initiative zurückziehen wollen oder aber vors Volk bringen.
Tausende von Rechnungen an Firmen für neue Einträge oder Änderungen im Handelsregister. Das soll eine Basler Zweigniederlassung vom Englischen Institut für Wirtschaftsinformationen IWF verschickt haben. Adressiert worden sind sie an Firmen, die gerade einen Neueintrag oder eine Änderung im Handelsregister gemacht haben. Und die haben zum Teil die Rechnungen auch gezahlt. Irrtümlicherweise, weil sie gemeint haben, sich jemand vom Handelsregister selber. Unlauter Wettbewerb heisst so etwas im Jargon vom Strafgesetz und darum ermittelt jetzt die Basler Staatsanwaltschaft, die noch weitere Geschädigte sucht. Lob für die Gemeindeversammlung Münchenstein von der Gewerkschaft VPOD. Die Gemeindeversammlung hat gestern Abend das neue Personalreglement mit grossem Mehr an Gemeinderat zurückgewiesen. Kritisiert worden sind unter anderem Verschlechterungen der Anstellungsbedingungen. Das ist höchst erfreulich und verdiene Respekt, schreibt jetzt der VPOD in einem Kommuniqué. In Münchenstein haben sich Fairness und soziale Verantwortung durchgesetzt. Der VPOD fordert, dass er einbezogen wird, wenn der Gemeinderat jetzt nochmal ein Reglement ausschafft. Hotel statt einer Garage, das soll es auf dem Gross-Peter-Areal zu Basel geben. Die Gross-Peter-Garage soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das Baugesuch dafür ist heute publiziert worden. In diesem Neubau sind zwei Hotels geplant, eins mit einem und eins mit vier Sternen. Für das zeichne ich eine bekannte Hotelkette, welche das geben die Grundeigentümer erst bekannt, wenn sie die Baubewilligung bekommen haben. Vorwärts gehen soll es auch auf der Erlenmatt auf dem ehemaligen DB-Areal zu Basel und zwar mit dem grossen Einkaufszentrum. Auch hier ist heute das Baugesuch veröffentlicht worden. Neben Läden soll es auch ein Hotel, ein Restaurant und ein unterirdisches Parkhaus mit rund 500 Plätzen geben. Ein Überbleibsel aus früheren Zeiten soll auch in Zukunft in dem neuen Quartierplatz haben, der auf der Erlenmatt entstanden ist, die Restaurantbar Erlkönig. Der traditionelle Treffpunkt soll helfen, dass das neue Quartier besser zusammenwächst. Die Regierung beantragt darum einen grossen roten Kredit von 1 Million Franken, damit der Erlkönig saniert und ausgebaut werden kann. Auf der A2 bei Muttens ist am 4. ein Kühllastwagen in Vollbrand geraten. Verletzt worden ist niemand, der Brand ist unterdessen gelöscht, aber es kommt immer noch und bis mindestens am 8. zu grossen Verkehrsbehinderungen und Rückstau bis zu den Landesgrenzen. Für die Baselbieter Weinbauern war 2010 ein schwieriges Jahr. Trotzdem haben sie es geschafft, einen rechten Wein rauszubringen. Heute Morgen haben die Weinproduzentenverband und Landwirtschaftliches Zentrum Eberein präsentiert. Marlene Sondrin.
Für die Weinbauern sei 2010 eine Herausforderung, sagt Andreas Buser vom Landwirtschaftlichen Zentrum Eberein.
Erstens ist der Winter lang gegangen und Austrieb relativ spät. Dann haben wir stark wechselhaftes Wetter gehabt, mal wieder kalt und wieder heiß und wieder kalt und wieder heiß. Das lieben die Reben nicht so. Und aus dem Grund sind die Reben schon ziemlich gefordert gewesen, um die Trauben zu einer optimalen Reife zu bringen.
Dass sie das trotzdem geschafft haben, weil sie die richtigen Massnahmen ergriffen haben, hat auch damit zu tun, dass sie immer besser ausgebildet sind. Jedenfalls haben die Trauben bis zur Ernte so viel Öchsle gegeben, wie man es nicht hätte erwarten dürfen, sagt Andreas Buso. Über 90 beim Blauburgunder, der 2/3 der Produktion ausmacht, fast 80 beim Riesling Silvaner, 73 beim Gutedel.
Wobei die Öchsle allein sind natürlich nicht massgebend, nur es ist dann auch, ob die physiologische Reife erreicht worden ist. Und weil man dann im Herbst noch relativ gutes Wetter hatte, hat man das dann rauszögern und auch das ist erreicht worden.
Einbuße hat es allerdings wegen dem Wetter bei der Quantität gegeben. Die liegt mit etwa 800 Tonnen rund ein Fünftel unter dem, was möglich wäre. Ein überraschend guter 2010er also, der jetzt auf den Markt kommt. Nur, überraschend gut heisst noch nicht unbedingt gut. Wo steht er denn im Vergleich mit den letzten Jahrgängen?
Wenn wir so sagen, es ist sicher ein guter Durchschnitt. Gut über dem Durchschnitt. Der Durchschnitt geht auch immer rauf, nicht langsam. Wenn man immer gute Jahre hat, geht das immer rauf.
Das heisst, vor ein paar Jahren hat man wahrscheinlich noch von einem guten bis sehr guten Jahrgang geredet. Ausgezeichnet sind übrigens die Aussichten für den 2011, sagt Andreas Buser. Unter der Trockenheit haben nur die ganz jungen Kulturen ein bisschen gelitten. Aber sonst hat das Wetter bis jetzt den Trauben gut getan.
Weil der Start so viel war, gibt das natürlich auch eine längere Vegetationszeit. Wir sind etwa knapp 3 Wochen voraus. Auch die Blüte ist sehr gut verlaufen. Es war nicht wahnsinnig heiß gewesen denn. Es war so gemässigt gewesen. Und wenn die Witterung normal verläuft und nicht ins eine oder andere Extrem fällt, dann steuern wir einen ausgezeichneten Jahrgang entgegen.
Einen, sagt Andreas Buser, der mit dem 2007 noch mithalten könnte.
Vor 4 Jahren haben die Verantwortlichen vom Basler Stadtcasino am Barfüssenplatz ihren Supergau erlebt. Das Neubauprojekt von der Zaha Hadid ist in der Volksabstimmung abgelehnt worden. Daraufhin war zuerst mal lang Ruhe gewesen, wie es mit dem dringend sanierungsbedürftigen Stadtcasino soll weitergehen soll. Anfang letzten Jahr hat die Casino-Gesellschaft dann ein neues Umbauprojekt vorgelegt. Aber das mal hat die Regierung davon nichts wissen. An der Generalversammlung der Casino-Gesellschaft gestern oben hat es nur eine Frage gegeben. Wie weiter mit dem Stadtcasino? Martin Jordan.
Für die Casino-Gesellschaft gibt es nur 2 Optionen. Entweder ein Umbau vom Stadtcasino für 71 Millionen Franken oder eine minimale Renovation für 46 Millionen. Zu diesen Zahlen Stellung genommen hat gestern oben der Präsident der Casino-Gesellschaft Christoph Glor.
Die Renovation erscheint uns im Vergleich zu unserem ursprünglichen Projekt zu teuer und bringt den Besucher nur einen minimalen Zusatznutzen. Die Kommission ist nach wie vor der Überzeugung, dass sich ihr ursprüngliches Umbauprojekt auch architektonisch interessant und überzeugend realisieren ließe.
Ob sich das Projekt aber auch finanzieren lässt, hängt vom Entscheid der Regierung ab. Die Casino-Gesellschaft wartet schon lange darauf, ob sich die Regierung doch nochmal anders besinnt, sich im zweiten Anlauf fürs Umbauprojekt ausspricht und entsprechend auch Geld locker macht. Einige Mitglieder der Casino-Gesellschaft halten den Umbau zwar für eine schlechte Idee, weil dabei der Hans-Huber-Saal geopfert wird. Für den Vorstand aber ist klar, dass der Umbau die weitaus bessere Lösung wäre als eine Minimalrenovation. Die Situation scheint also sowohl intern wie auch gegen aussen im Umgang mit der Regierung verkachelt. Und darum hat der Guy Sarasin gestern oben einen willkommenen Vorschlag gemacht.
Nämlich Grundstück und Gebäude der Stadt Basel zu schenken.
Für die Öffentlichkeit mag der Vorschlag von Guy Sarasin revolutionär tönen. Nicht zuletzt, weil sich die Casino-Gesellschaft so selber abschaffen wird. Der Präsident Christoph Glor hat aber erklärt, dass die Idee von einer Schenkung mehrfach auch schon im Vorstand auftaucht sei.
Meistens ist sie dann auftaucht, wenn wir uns geärgert haben über den Regierungsrat, dass wir dann gesagt haben, sollen sie es doch gerade nehmen. Bis jetzt haben wir uns eigentlich immer darin verstanden, dass es unsere Aufgabe ist, das Gebäude, was der Casino-Gesellschaft gehört, im Sinn, wie es bisher geführt worden ist, weiterzuführen. Aber selbstverständlich, je nach Antwort, die jetzt der Regierungsrat uns wird geben, ist das eine Option, die wir prüfen werden und wahrscheinlich auch prüfen müssen.
Während sich die Regierung immer noch Gedanken macht, wie es mit dem Stadtcasino soll weitergehen, platzt ihr jetzt also eine neue Idee ins Haus. Eben, dass das Gebäude der Stadt Basel geschenkt wird. Federführend beim Dossier Stadtcasino ist das Präsidialdepartement und dort sagt Sprecherin Melanie Imhof zur Schenkungsidee.
Das Präsidialdepartement äußert sich jetzt nicht zu einem Vorschlag von der Casino-Gesellschaft, der nicht offiziell kommuniziert worden ist.
Nicht offiziell kommuniziert heisst, dass die Casino-Gesellschaft keinen expliziten Antrag an die Regierung stellt. Kein Kommentar also zur Schenkungsidee, die gestern oben auftaucht ist, und auch kein Kommentar, wie es baulich mit dem Stadtcasino weitergehen soll. Das lange Warten auf einen Entscheid bringt der ehemalige Regierungsrat Hans-Martin Tschudi auf die Palme. Als Präsident vom Collegium Musicum Basel erlebt er die, wie er sagt, katastrophalen Verhältnisse im Stadtcasino seit Jahr und Tag. Und er hebt darum den Mahnfinger.
Wenn gar nicht passiert, dann werden wir uns im Collegium ganz ernsthaft Gedanken machen, dann wandern wir ab. Wir haben jetzt eine IG-Klasse gegründet, wo alle grossen Orchester dabei sind. Und dann diskutieren wir so Sachen diskutieren und dann müssen wir halt vielleicht in einen suboptimalen Raum gehen, wie ein Musikentheater.
Was für Stadtcasino eine existenzielle Bedrohung wäre. Weil sich das der Hans-Martin Tschudi aber ausdrücklich nicht wünscht, richtet er einen Appell an die Basler Regierung.
Es braucht jetzt die Regierung, die vorangeht und ein Zeichen setzt, ein Mutungszeichen setzt in einer guten Finanzlage, zugunsten von dieser Musikstadt Basel. Vielleicht muss man aus der Sicht der Regierung nochmal über einen Befreiungsschlag darüber nachdenken.
Und ein Befreiungsschlag heisst nichts anderes, als nochmal einen Neubau vom Stadtcasino ins Auge zu fassen. Ein Projekt, das sich nach der negativen Volksabstimmung vor 4 Jahren momentan niemand daran die Finger verbrennen will.
Wie weiter mit dem Stadtcasino? Das war der Beitrag von Martin Jordan. Vor 30 Jahren sind in den USA die ersten AIDS-Fälle bekannt worden. Seit 25 Jahren gibt es in Basel die AIDS-Hilfe. Heute heisst sie AIDS-Hilfe bei der Basel. Seither hat sich einiges verändert. Vor 25 Jahren ist jemand, der sich mit dem AIDS-Virus angesteckt hat, fast sicher gestorben. Heute gibt es ein Leben mit und trotz AIDS. Wie sich auch die Beratung und Prävention in den letzten 25 Jahren verändert haben, jetzt im Beitrag von Wanda Düring.
Die AIDS-Hilfe hat bescheiden und in einem kleinen Rahmen gestartet, erinnert Daniel Stolz, langjähriger Präsident vom Verein AIDS-Hilfe und heutiger Geschäftsführer der AIDS-Hilfe bei der Basel.
Grundsätzlich ist die AIDS-Hilfe bei der Basel vor 25 Jahren gegründet worden, aus der Schulenbewegung aus, weil die dort sehr stark vom HIV-Virus betroffen war. Die sind auch im privaten Rahmen zuerst gewesen, bei jemandem daheim, bei einem der Gründungsmitglieder der AIDS-Hilfe bei der Basel daheim gewesen.
Man hat dann aber schnell gemerkt, nicht nur homosexuelle Männer sind betroffen, auch Drogensüchtige und auch immer mehr Menschen aus der allgemeinen Bevölkerung haben sich mit dem HIV-Virus angesteckt. Was als Selbsthilfegruppe angefangen hat, hat schnell müssen professionelle Strukturen annehmen.
Beide Kantone, Basel-Stadt und Basel-Biet, haben relativ schnell reagiert, auch den Subventionen gesprochen. weil die Herausforderung evident war, weil man wirklich gesehen hat, wie stark der Virus sich verbreitet tut.
In nur kürzester Zeit hat eine Geschäftsstelle mit einem Sekretariat und einer professionellen Beratung die Arbeit aufnehmen. Seit 18 Jahren beratet dort Carla Schuler AIDS-Kranke und ihre Angehörigen. Wichtig ist dann vor allem die Aufklärung gewesen, erinnert sich Carla Schuler an ihre Anfangszeiten.
Die Leute waren unsicher gewesen, sie haben nicht gewusst, was das ist. Wie steckt man sich an? Steckt man sich jetzt an, wenn man eine Tasse gemeinsam braucht oder wenn man Türfallen benutzt oder wenn man sich küsst? Also all das, man hat überhaupt nicht so viel gewusst gehabt und die Hauptfragen sind um das gegangen.
Daneben ist das Begleiten der AIDS-Kranken und ihren Familien ganz wichtig gewesen. Das Umfeld, der Freundeskreis, hat vielmal den Betroffenen den Rücken gekehrt. Medikamente und Hilfsmittel hat es damals nicht gegeben. Wer sich mit dem HIV-Virus angesteckt hat, ist todkrank gewesen. Beraterinnen und Berater von der AIDS-Hilfe sind dann beigestanden und haben probiert, den Kranken so weit zu helfen, dass sie den Rest von ihrem Leben so erträglich wie möglich haben können gestalten. Und am Ende ist die AIDS-Hilfe eine Sterbebegleitung gewesen.
Ja, es war vor allem Sterbebegleitung. Man hat dort gesehen, dass die Leute krank werden und dass man nichts mehr machen konnte. Es war auch die Zeit, in der das Basel Lighthouse gegründet wurde. Also man hat gesehen, die Leute sind sehr krank und werden pflegebedürftig, aber im Spital konnte man sie nicht behalten. Das Spital war auch vor 25 Jahren noch da für Leute, die wieder gesund worden sind und so schnell wie möglich wieder raus mussten. Man hat nicht gewusst, wohin. Die Heim ist es nicht gegangen, weil meistens das Umfeld wirklich, wie wir vorher gesagt haben, überfordert war. Und dann hat man das Basel Lighthouse gegründet. Und dort, das war ein Hospiz damals.
Begleitung und Hilfe, jemand, der zulässt und auffängt, dass er auch die Angehörigen braucht. Viele sind zusammengebrochen.
Selbstverständlich hat es Zusammenbrüche gegeben. Also man war konfrontiert mit Angehörigen, wo junge Angehörige, Söhne, Töchter, Geschwister, die Freunde im gleichen Alter, die auf einmal sterbenskrank waren, die schrecklich ausgemagert ausgesehen haben, die Flecken hatten, wo man hilflos nebenzu hat müssen sein und nichts hat können machen. Man hat das müssen aushalten, zuzuschauen, wie jemand stirbt. Das war ganz enorm schwierig gewesen.
Der HIV-Virus hat damals auch die Gesellschaft aufgerüttelt. Plötzlich hat man über die Sexualität und Sterben offen müssen reden. Man musste sich mit der schwulen Szene und mit Drogenkonsum auseinandersetzen. Gleich hat man die Bevölkerung können ein bisschen entwarnen, erinnert sich Carla Schuler. Gleich ist bekannt worden, dass AIDS nur über ungeschützten Geschlechtsverkehr und über den Austausch verbrauchter Spritzen übertragen werden kann, sonst aber nicht ansteckend ist. Ruhiger ist es ums Thema AIDS geworden, wo die ersten Medikamente aufgekommen sind, vor allem die ersten, die auch wirklich geholfen haben. Auf einmal hat dann auch die Beratung in der AIDS-Hilfe einen anderen Weg einschlagen. Man hat den Leuten Hoffnung geben.
Am Anfang war es, du bist HIV-positiv und du wirst daran sterben, mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit. Und auf einmal hat das gekippt. Man kann sagen, du kannst die Medikamente nehmen, wenn es schlechter geht oder wenn deine Blutwerte schlechter sind, kannst du die Medikamente nehmen. Die nützen dir etwas und die tun einerseits deine Lebensqualität verbessern und somit auch deine Lebenserwartung verlängern.
Seit gut 15 Jahren kommen immer wieder, fast jährlich, neue und noch wirkungsvollere Medikamente auf den Markt. Heute leben AIDS-kranke Menschen unter uns, ohne dass sie auffallen. Die erfreuliche Entwicklung hat aber eine Schattenseite. Die Prävention, die wird schwieriger, sagt Daniel Stolz.
In diesem Spagat, in dem wir leben, für uns ist es natürlich grundsätzlich wichtiger, dass wir heute können sagen, wenn jemand HIV-positiv ist, dass er noch weiter leben kann, dass er weiterhin kann ein guter Bestandteil von unserer Gesellschaft sein und kann halbwegs ein normales Leben weiterführen, in der Regel. Das überwiegt natürlich die Freude an dem, aber im Bereich der Prävention ist es schwieriger geworden. Und hier einfach meine Botschaft eigentlich an alle, man sollte nicht unterschätzen, chronische Krankheiten zu haben, ob es jetzt HIV ist oder etwas anderes. Lustig ist es nicht.
Weil AIDS belastet das ganze Leben. Jede neue Liebesbeziehung, ein Kinderwunsch ist schwierig und niemand weiss heute, wie die Medikamente im Alter wirken, in Kombination mit anderen Arzneien, die man dann braucht. Und das Schlimmste, was droht, ist, dass der AIDS-Virus jederzeit mutieren kann. Und dann nützen die Medikamente nichts mehr. Darum ist auch heute noch die Aufklärung und Prävention wichtig, angefangen an den Schulen.
Weil dort ist es natürlich wichtig, die Jugendlichen haben zum Teil sehr schlechte Kenntnisse über Sexualität, zum Teil auch falsche Annahmen, die sie treffen, wie irgendwie die Pille hilft gegen den HIV-Virus. Und das sind natürlich Sachen, die man korrigieren muss, weil sie entwickeln dort zum ersten Mal ihre Sexualität selber und das soll ja dann gerade mit einer Infektion, ob jetzt das HIV oder sonst irgendeine übertragbare Krankheit ist, als erstes stattfinden. Und dort ist die Informationsvermittlung natürlich sehr wichtig und ihnen auch ein gewisses Gefühl geben für ihre Sexualität.
Darum besucht die AIDS-Hilfe bei der Basel regelmässig die Schulen. Aufklärung und Beratung bietet sie aber auch den Prostituierten und Freier. Ein spezielles Angebot gibt es auch für Männer, die regelmässigen oder auch nur gelegentlich sexuellen Kontakt zu Männern haben. Dafür bewegen sich ausgebildete Mediatoren in der Szene selber. Dabei ist die AIDS-Hilfe angewiesen auf Subventionen und damit auch auf einen politischen Support. Dass die AIDS-Prävention auf der politischen Bühne ein Thema bleibt, dafür schaut der Daniel Stolz in seiner Rolle als Geschäftsführer von der AIDS-Hilfe bei der Basel und als Grossrat und Präsident von der Basler FDP.
25 Jahre AIDS-Hilfe bei der Basel, das war der Beitrag von der Wanda Thüring. Regionaljournal Basel auf DRS1, es ist 6:03. Hier nochmal die wichtigsten Informationen von dieser Sendung in Kurzform. Die reichen Baselbieter Gemeinden können einen ersten Erfolg verbuchen. Die Regierung schlägt eine Änderung vom Finanzausgleich vor, wo die Gebergemeinden viel stärker belastet hat, als man gesagt hat. Die Regierung will jetzt eine Obergrenze festlegen, wie viel reiche Gemeinden maximal in Finanzausgleichstopf zahlen müssen. Ob die Gemeinden ihre Initiativen zurückziehen, die ebenfalls so eine Obergrenze und andere Änderungen verlangt, wenn sie erst sagen, wenn der Landrat das Geschäft behandelt hat. Der Baselbieter Wein 2010 ist kein Spitzenjahrgang, dafür sind die Witterungsbedingungen letztes Jahr zu schlecht gewesen. Trotz diesen schwierigen Bedingungen sei es den Weinbauern aber gelungen, einen rechten Tropfen aus der Reben rauszuholen, hat es heute bei der Präsentation geheissen. Die Trauben hatten sogar überraschend viel Öchsligrad. Auf gutem Weg zu einem absoluten Spitzenjahrgang sei der 2011er, einmal wenn es bis zur Lesen Wetter keine Kapriolen mehr macht. Die Casino-Gesellschaft soll der Stadt Basel das Gebäude und das Grundstück vom Stadtcasino am Barfüsserplatz schenken. Diese Idee ist gestern oben an der Generalversammlung der Casino-Gesellschaft auftaucht. Die Basler Regierung will sich zu diesem Vorschlag nicht äußern, weil ihr noch kein entsprechender Antrag vorliegt. Die Casino-Gesellschaft wartet immer noch auf einen Entscheid von der Regierung, wie es mit dem Casino soll weitergehen soll. Im Raum stehen ein Umbau oder eine Minimalrenovation. Und jetzt zum Wetter mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend ist es noch ziemlich sonnig, nur über dem Jura kann lokal mal ein Schauer niedergehen, mit Pech sogar ein Gewitter. In der zweiten Nachthälfte muss man dann allerdings über dem Jura doch mit Gewitter rechnen und auch in der Stadt Basel kann es sogar leicht nass werden. Morgen Vormittag gibt es wieder sonnige Abschnitte, über dem Jura liegt aber immer mal ein Schauer oder ein Gewitter drin und am Nachmittag und Abend entladen sich dann verbreitet Gewitter und lokal können die auch recht heftig ausfallen. Morgen Vormittag zeigen das Thermometer in der Nordwestschweiz etwa 17 Grad. Dort, wo es trocken bleibt, ist sogar eine Tropennacht nicht ganz ausgeschlossen. Und am Nachmittag erreichen dann die Höchstwerte rund ums Dreiländereck etwa 25 Grad. Vor allem auf der Jurahöhe frischt der Westwind auf, in Gewitternähe sind Sturmböen möglich. Am Donnerstag ist es wechselhaft und es gibt immer wieder Regengüsse. Am Nachmittag zeigt sich zum Teil schon wieder die Sonne und es ist nur noch selten nass. Die Temperaturen gehen markant zurück. Die Höchstwerte liegen am Rhein entlang noch bei 20 Grad.
Und das war es für heute vom Regionaljournal Basel. Am Mikrofon die letzte halbe Stunde. Hans-Uli Schär.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.